Carmen hat schon das Thema deutlich werden lassen. Es geht in dieser Sehnsuchtsreihe mir heute um das Thema Sehnsucht nach Frieden. Und zu den zentralen Weihnachtstexten gehört ein Text aus dem Alten Testament, in dem vorausgeschaut wird auf den kommenden Messias. Und das ist dieser Text aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9. Und da steht in diesem Vers, den ihr alle kennt: Denn ein Sohn ist uns geboren, oder ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, und jetzt kommt's, Friedefürst. Das ist dieser vierte, dieser Thronennamen, die dem kommenden König zugeordnet werden, Friedefürst. Dieser Messias, der kommen wird, wird Frieden machen und die Sehnsucht nach Frieden stellen. Und der Zusammenhang dieses Textes ist ja ein verheerender Krieg. Die Verse, die vorausgehen, kennt ihr vielleicht auch, habt ihr vielleicht auch im Ohr. Ich lese mal den vorausgehenden Text. Denn das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Und die im Land des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Du machst des Jubels viel und du machst groß die Freude, und sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jubelt, wenn man Beute teilt. Und jetzt kommt's. Denn das Joch, das auf ihm lastet, auf dem Volk, den Stab auf seiner Schulter, den Stock des Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Und jeder Soldatenstiefel, der mit Gedröhn einherschreitet, und jeder der Mantel, der im Blut geschleift wird, wird verbrannt, ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. In diesem Zusammenhang steht dieser Text, im Zusammenhang eines verheerenden Assyrerkrieges, 722 vor Christus, ist eine der damaligen Großmächte, die Assyrer, aus dem Norden des Landes, aus dem Zweistromland, in den Süden gezogen. Und Israel ist eins der vielen kleinen Staaten gewesen, die damals ja einfach geschluckt worden sind von dem Assyrerreich. Und das Ganze ist ja ziemlich blutig abgegangen. Und in diesem Zusammenhang dieser Vers, der sagt, es wird einmal eine Zeit kommen, an dem das alles aufhören wird, dem Gott kommt und sein Reich aufrichtet, und dieses Reich wird ein Reich des Friedens sein, und all das wird ein Ende finden. Und das ist ja ein Gedanke, der sich durch das Alte Testament zieht und der sich dann auch durch das Neue Testament zieht, bis ans Ende der Offenbarung, wo gesagt wird, dass Gott eine neue Erde schafft und einen neuen Himmel, und das Alte vergangen sein wird, und es wird keine Tränen mehr geben und es wird kein Leid mehr geben, und das alles wird ganz anders sein, auch wenn man sich das ganz schwer vorstellen kann. Ja, das ist der große Entwurf, der große Bogen, der in der Bibel geschlagen wird, vom Alten Testament bis ins Neue Testament durch diese Heilsgeschichte. Und das ist eine Sache, auf die wir noch warten, die es noch nicht war. Und wir warten darüber und sehen uns nach dem Frieden, wenn wir die Nachrichten sehen, weil wir wissen, dass das noch nicht aufhört in der Ukraine und noch nicht aufhört im Jemen und im Sudan und in Mali und an vielen anderen Brennpunkten dieser Welt auch noch nicht. Und dass wir, wenn wir als Christen aufgerufen sind, uns hineinnehmen zu lassen in diese große Botschaft des Friedens, in diese große Verheißung, dann wissen wir, dass wir das alle nur im ganz Kleinen machen können. Obwohl das nur, ja, auch ein großer Entwurf ist. Jesus ist ja der Friedefürst, der auch unser persönlicher Friedefürst geworden ist, nicht nur zu Weihnachten, sondern der gekommen ist und Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns, und wir nicht mehr in Unfrieden leben müssen, nicht mehr in Angst leben müssen, ob wir wohl klarkommen können mit diesem Gott, sondern zum Frieden kommen können. Im Hebräischen steht ja das Wort Shalom, kennen wir alle. Und es gibt zu diesem Hauptwort, Shalom, ein Verb, ein Zeitwort, das heißt Shalom, ganz verwandt. Und Shalom hat, wenn man es wörtlich übersetzt, Frieden machen, drei Bedeutungen, wörtlich. Nämlich einmal die erste Bedeutung vergelten, positiv und negativ, also du gibst mir was Gutes, ich gebe dir was Gutes, du gibst mir einen auf die Birne, ich hau dir einen auf die Birne, also passiert ein Ausgleich, ne? Vergelten, im Positiven wie im Negativen. Oder zweitens bezahlen, das hat ja auch was damit zu tun, ich bezahle eine Leistung. Und drittens, ganz allgemein, Shalom heißt Ansprüche begleichen. Und in all diesen drei Bedeutungen, vergelten, bezahlen, Ansprüche begleichen, ist ja der gleiche Grundgedanke drin, dass es keine Ansprüche mehr gibt, dass ein Ausgleich passiert ist, dass es keine Erwartungen mehr gibt, die ich an den anderen habe und auch keine Ansprüche. Und in dem Augenblick, wo ich keine Ansprüche mehr an den anderen habe, im Privaten oder auch die großen Völker, können Menschen im Frieden miteinander leben. Es gibt keine Ansprüche mehr, weil ein Ausgleich passiert ist, wie auch immer der vorher passiert ist. Frieden machen heißt also, ergibt sich aus einem Entschluss oder aus einer Handlung, meine Ansprüche aufzugeben oder meine Ansprüche zu leisten. Und dazu ist Christus ja in die Welt gekommen. Einmal wieder, ich fange mal wieder an, in dieser Beziehung zwischen ihm und uns, in einer der anderen wichtigen Prophetien auf den Messias aus dem Propheten Jesaja steht, die Strafe liegt auf ihm zu unserem Shalom. Und Luther übersetzt, damit wir Frieden hätten. Also Christus kam in die Welt, um alle Ansprüche Gottes zu begleichen. Und wir können in Frieden mit Gott leben, weil wir wissen, Christus hat bezahlt. Es gibt keine Ansprüche mehr. So schreibt das St. Paulus auch im Römerbrief, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Kennt ihr alle, ne? Muss man immer mal wieder erzählen, weil das natürlich mit Weihnachten zu tun hat und weil das auch mit der Botschaft Frieden zu machen zu tun hat. Und ich möchte diese Botschaft mit dem Frieden, mit dem Aufgeben der Ansprüche heute einmal zuspitzen. Und auch sehr persönlich zuspitzen, weil wir ja im großen Rahmen dieser Welt ganz wenig machen können. Ich glaube nämlich, dass es zum geistlichen Leben gehört, zum Leben der Christen gehört, Frieden zu leben, Frieden zu bringen, Frieden weiterzugeben. Und das ist auf der einen Seite, Frieden zwischen Menschen zu machen, ein sehr anspruchsvolles Projekt, aber es ist auch ein sehr heilsames Projekt. Und manchmal ist das ja im Bereich der Familie am schwierigsten. In den letzten Jahren, als noch viel Corona zu Weihnachten war, habe ich ab und zu mal in Comedy-Sendungen gehört, dass eins der Vorteile von Corona ist, dass man Weihnachten nicht seine Familie besuchen muss und nicht die Leute alle treffen muss, denen man das ganze Jahr erfolgreich aus dem Weg geht, aber sich Weihnachten muss man sich halt treffen und so. War halb witzig und halb ernst. Wenn sich Familie trifft, dann treffen sich halt auch Konflikte. Und ich will das mal versuchen, diese Sache mit dem Frieden und mit dem Frieden machen und mit den Ansprüchen aufgeben und was das heißen kann, auf diesen Bereich, einen sehr kleinen, aber einen sehr wesentlichen Bereich heute, zuzuspitzen. Ich habe in den letzten Jahren ganz viele Gespräche gehabt mit Menschen, die mir von ihrer Kindheit erzählt haben, die mir von ihren Eltern erzählt haben und über ihr Verhältnis zu ihren Eltern erzählt haben. Und mir ist immer wieder deutlich geworden, wie nachhaltig die Eltern uns geprägt haben. Wie wesentlich das war, was in den ersten Jahren zu Hause passiert ist. Und das ist ja auch logisch, ne? Die Eltern sind so die ersten Menschen, denen man begegnet, ne? Die man trifft. Und als Kind ist man ja noch formbar, wie weicher Ton, wie Wachs in den Händen. Und Eltern sind die ersten Menschen, die uns begegnen und die uns formen, weil wir noch leicht formbar und zu prägen sind. Und Eltern sind die, die ihren Kindern sozusagen auch ihren Stempel aufdrücken können. Und Kinder können das noch nicht merken, die können das noch nicht prüfen, die können das auch noch nicht zurückweisen und sagen, das geht nicht, was du da mit mir machst, sondern sie sind formbar. Und ganz oft ist mir begegnet in diesen vielen Gesprächen, wo mir Leute von ihren Eltern und von ihrer Kindheit erzählt haben, wie diese Prägungen sie geprägt haben bis ins Alter hin. Das habe ich auch mit Leuten geredet in meinem Alter, Ende 60, die mir gesagt haben, meine Eltern haben mir was mitgegeben, das bin ich durch mein ganzes Leben nicht losgeworden, bis heute nicht. Das wäre ich gerne, ich wäre in manchen Dingen gerne anders, ich würde gerne anders denken oder anders empfinden, aber ich komme aus ganz bestimmten Dingen einfach nicht raus. Und manche haben mir auch erzählt, dass sie eine ziemliche Wut auf ihre Eltern haben, die ihnen diesen Stempel aufgedrückt haben. Und die mir dann auch erzählt haben, wenn das mit meinen Eltern so nicht passiert wäre, dann weiß ich, ich hätte wahrscheinlich ein besserer Vater sein können oder eine bessere Mutter sein können, weil ich anders erzogen hätte, meine Kinder. Aber alles das bezieht sich gar nicht nur auf Chaos-Eltern, ne? So auf schwierige Beziehungen. Ich habe ja auch mit Leuten getroffen, die Eltern hatten, die mit einem sehr großen Ernst dieses Projekt der Erziehung übernommen haben und die sich große Mühe gegeben haben und die in ganz vielen Sachen viel nachgedacht haben, um alles richtig zu machen. Und manchmal sind die alles richtig machen wollen, ja die Allerschlimmsten, weil wenn man alles richtig macht, macht man manchmal Sachen, die man lieber nicht hätte machen sollen. So, aber ich will damit deutlich machen, das sind also nicht nur die, wo es von vornherein schwierig war, sondern auch Eltern, die mit einem sehr großen Bewusstsein und mit einer sehr großen Achtsamkeit so an dieses Projekt Kindererziehung rangegangen sind und die trotzdem hinterher gemerkt haben, eigentlich hätte ich bestimmte Dinge ganz anders anpacken müssen, weil man vieles einfach immer nur im Hinterher weiß und nie vorher. Ja, und dann habe ich zwei Sorten von Leuten kennengelernt, eben in diesen vielen Gesprächen. Ich habe Leute kennengelernt, die diesen Groll auf ihre Eltern bis heute nicht losgeworden sind, die da drin stecken geblieben sind, die ihn bis heute bewahren. Und ich habe Menschen kennengelernt, die die Kurve gekriegt haben und die ihre Ansprüche an ihre Eltern aufgegeben haben. Und da sind wir bei diesem Wort. Frieden machen heißt, Ansprüche begleichen oder sie aufgeben. Auf jeden Fall, es gibt keine mehr. Erst dann passiert ja Frieden, wenn keine Ansprüche mehr da sind. Ich habe also Leute getroffen, die sich bewusst von dieser Geschichte distanziert haben oder die irgendwann dann die Entscheidung getroffen haben, ich will meinen Eltern diese Sachen nicht mehr nachtragen und die in Frieden leben können, weil sie einen Schlusspunkt gemacht haben. Der letzte Satz des Alten Testaments, weiß nicht, ob ihr den kennt, wahrscheinlich nicht, kannte ich ihn auch nicht. Der letzte Satz des Alten Testaments ist ein ganz interessanter. Da steht Maleachi, der letzte Prophet, Ende von Kapitel 3, bevor der Tag Gottes kommt, mit dem die Erde zu Ende geht, wird der Prophet Elia wiederkommen. Und von dem Propheten Elia wird gesagt, das finde ich jetzt spannend, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder bekehren zu den Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich richte. Also bevor der letzte Tag kommt, kommt der Prophet Elia und zu seinem Job wird es gehören, das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern zu bekehren, umdenken möglich zu machen. Und das Interessante, in der Weihnachtsgeschichte wird genau das aufgenommen. Als dem alten Priester Zacharias im Tempel der Engel begegnet und der ihm sagt, deine Frau wird einen Sohn bekommen und der wird der Vorläufer des Messias sein, der wird der Elia sein, wird genau dieser Text zitiert. Und er wird vor ihm hergehen, vor dem Messias, der kommt, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Die Umkehrung wird dabei rausgelassen. Und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl bereitet ist. Das heißt, dass diese Versöhnung zwischen Eltern und Kindern offensichtlich zum Programm Gottes gehört. Letzter Vers des Alten Testaments, der aufgenommen wird in der Weihnachtsgeschichte und wo gesagt wird, Johannes, der Vorläufer des Messias, wird diese Aufgabe weitertragen. Und das heißt, dass Versöhnung zwischen den Menschen zum Herzensanliegen, zum Programm Gottes und seines Messias gehören wird. Und ich glaube, dass sich das jetzt nicht nur bezieht auf meine Eltern und auf mich, sondern vielleicht auf alle, die mir in meiner Kindheit durch mein Leben gelaufen sind. Meine Geschwister, meine großen älteren Schwestern, die Mutter an mir ausprobiert haben und ich das gar nicht wollte. Oder der große Bruder, der Vater an mir geübt hat, weil er wirklich 10 Jahre älter war als ich. Und ich das gar nicht wollte und ich bis heute einen Hals darauf habe, was der damals gemacht hat mit mir. Oder die anderen Leute aus der Kita, die Frauen und Mitarbeiterinnen oder mein Grundschullehrer oder meine Lehrerin, der immer gesagt hat, aus dir wird nie was und mit Mathe und dir, das wird nie was werden. Oder die Männer und Frauen aus der Kinderarbeit in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, die mir irgendwas über mein Christsein vermittelt haben, wo ich später gedacht habe, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, weil das einen riesen Stress in meinem Leben gemacht hat oder wie auch immer. Das heißt, es gibt ja eine Menge Leute, die durch unsere Kindheit gelaufen sind und die uns eine Prägung mitgegeben haben und wo wir gemerkt haben, das war es überhaupt nicht. Und wo wir großen Grund haben, ärgerlich zu sein und wütend zu sein und das auch heute noch sind. Aber man kann es ja nicht mehr ändern, ne? Ich kann nur meine Sicht auf diese Zeit ändern und Frieden machen, Ansprüche aufgeben an meine Eltern, an meine Geschwister, an all die anderen Leute, an die ich noch Ansprüche lebendig habe. Es gibt ein nettes Bild, das hat mal unser Supervisor im Wohnheim, in dem ich lange gearbeitet habe, gebraucht. Er hat geredet von einem Kränkungsmuseum. Er hat gesagt, es gibt Leute, die haben zu Hause ein Kränkungsmuseum, in dem sie all die Dinge ausstellen, die ihnen Schlimmes im Leben passiert sind. Und manchmal, wenn man diesen Menschen in die Hände fällt, kann es sein, dass die einem durch dieses Kränkungsmuseum führen. Kann man sich gar nicht gegen wehren, weil da sind ja auch schlimme Geschichten. Und dann sagen die, und dann hat der das gemacht und jetzt dann ist das passiert und dann hat sie das nicht gemacht, was sie eigentlich hätte machen müssen. Und dann kommen ganz alte Geschichten und das wird auch alles gepflegt und abgestaubt und bewahrt über viele Jahre, weil es sind meine Ansprüche, die ich habe an die Menschen, die Dinge in meinem Leben gemacht haben, die schwierig sind. Was man dabei ganz oft vergisst, und jetzt komme ich zum ganz Positiven dieser ganzen Geschichte, wenn es mir gelingt, diese Menschen freizugeben, meine Ansprüche aufzugeben, dann ist das befreiend, heilsam und kann Leben verändern. Ich habe ja viele Jahre im Rahmen der Diakonie gearbeitet und Menschen begleitet mit einer psychischen Erkrankung und mit einer Suchterkrankung. Und Leute mit einer Suchterkrankung haben oft das Problem, dass ihnen im Laufe ihres Lebens ihre gesamte Familie verloren geht. Weil Zusammenleben mit einem suchtkranken Menschen oder Zusammenleben in der Familie, das muss gar nicht der Ehepartner sein, das können auch die Geschwister sein. Wenn jemand suchtkrank ist, dann ist das entnervend für alle, die mit ihm zu tun haben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo dann Eltern oder Geschwister und Kinder sagen hier, bleib mir vom Hals, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist mir alles viel zu anstrengend. Und ganz viele Leute, die ich getroffen habe, die hatten zwar Familie, aber die hatten nichts mehr an Connections. Und das Tragische war, dann, wenn sie versucht haben, die Kurve zu kriegen zu einem trockenen Leben, und wenn sie das eigentlich gebraucht hätten, ihre Geschwister, ihre Kinder, und sie sich danach gesehnt haben, alte Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen, dann ging das nicht mehr. Es war einfach zu viel kaputt. So eine, manchmal eine Schneise der Verwüstung durch manches Leben gezogen. Aber manchmal hat das geklappt. Nicht auf den ersten Anhieb, aber manchmal sind Dinge in die Reihe gekommen. Manchmal ist Versöhnung passiert. Manchmal haben Geschwister angefangen, neu Weihnachtskarten zu schreiben oder jemanden anzurufen, zum Kaffee einzuladen, alte Geschichten zu begraben. Und dann habe ich Leute heulen sehen. Da kriegt man eine Gänsehaut. Und dann merkt man, wie heilsam das ist, wie gut das ist, obwohl das also ein anspruchsvoller Weg ist. Aber was dann passiert, wenn Menschen ihre Ansprüche aufgeben und damit Frieden machen, mit sich selbst, in den Beziehungen, und es gelingt, Geschichten neu zu schreiben, nochmal dem Leben eine neue Richtung zu geben. Das griechische Wort für vergeben im Neuen Testament heißt auch freilassen, freigeben. Und genau das passiert. Ja, Vergangenheit kann man nicht ändern, aber man kann sein Verhältnis ändern. Und das kann heilsam sein für mich und die anderen. Irgendjemand hat mal gesagt, ich bin leider nicht drauf gekommen, wer diesen Satz geprägt hat, ist es nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen. Ja, wie kann das gehen? Dazu will ich noch drei Sätze sagen, weil das erscheint mir wichtig. Keine Ansprüche mehr zu haben, Frieden machen. Wenn man an dieser Stelle auf sein Gefühl wartet, kann man ganz oft lange warten. Weil dieser Prozess, und das ist ein Prozess des Friedenmachens, ein Prozess ist, der in der Regel mit einem Gefühl beginnt. Mit einem Entschluss beginnt und nicht mit einem Gefühl. Mit einem Entschluss, etwas festzumachen, etwas anders zu machen, etwas aufzugeben oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Aber in der Regel fängt es mit einer Entscheidung an. Ich will anders denken. Ich will meine Ansprüche aufgeben. Ich will vergeben. Ich will jemanden freigeben. Und es ist ein Prozess, der über Wochen läuft, über Monate läuft, manchmal über Jahre läuft. Und es ist kein einfaches Projekt. Es gibt im Neuen Testament den Begriff davon, dass man dem Frieden nachjagen soll. Finde ich interessante Formulierung. Ich will mal zwei, drei Texte kurz zitieren, wo das in diesem Zusammenhang so genannt wird. Paulus schreibt an die Christen in Rom, Kapitel 14, so lasst uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Oder Hebräerbrief, Kapitel 12, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Oder 1. Petrus 3, der Christ wende sich vom Bösen und tue Gutes, ersuche den Frieden und jage ihm nach. Ich finde das eine interessante Formulierung, dass man dem Frieden nachjagen muss. Nachjagen muss man ja nur etwas, was einem verloren geht, was immer wieder verschwindet, was man also immer wieder neu irgendwie festmachen muss. Und das ist genau die Sache, um die es geht. Man muss da dranbleiben, man muss das wirklich wollen und man muss etwas einsetzen, weil das ein anspruchsvoller Weg ist. Weil es Zeit dauert, bis das so ein Heilungsprozess einsetzt. Und bis die offene Wunde, die vielleicht über Jahre offen ist, zuwächst, vernarbt, noch sichtbar ist, aber nicht mehr wehtut, wenn man drauf tupft. Manchmal kriegt man das auch nicht gut alleine hin. Manchmal ist es gut, wenn man sich jemand sucht, mit dem man darüber redet. Das mal auf den Tisch legt. So einen Entschluss vor einem Zeugen festzumachen und zu sagen, ich will damit endlich aufhören. Ich will mein Kränkungsmuseum schließen, ich will meine Ansprüche aufgeben. Weil meine Erfahrung ist, dass ausgesprochene Dinge einen großen Teil ihrer Kraft verlieren. Dinge, die einmal ausgesprochen werden, verlieren einen großen Teil ihrer Macht, die sie über mein Leben oft haben. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber es ist so meine Erfahrung von mir selber und auch aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Und ich habe ganz oft Leuten gesagt, ey, reden hilft gegen fast alles. Und reden ist Silber und Schweigen macht krank. Das hat auch was damit zu tun. Ja, Sehnsucht nach Frieden. Da sind wir gestartet. Das ist kein unlebbares Ding. Eine Sache, nach der wir uns alle sehnen, in Frieden leben zu können, mit den Menschen aus unserer Familie, mit den Menschen aus unserer Nachbarschaft, mit den Menschen aus meiner Vergangenheit, ob sie noch leben oder schon tot sind. Frieden machen heißt, Ansprüche begleichen, Ansprüche aufgeben. Ein anspruchsvoller Weg, aber ein ganz verheißungsvoller Weg der Heilung und der Veränderung für mich und für andere. Amen.